Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
Die EU-Wahl 2024. Das Duell der Spitzenkandidaten.
Schönen guten Abend, willkommen zu unserem heutigen EU-Wahlduell. Heute bei uns zu Gast im Studio sind die Grünen-Spitzenkandidatin Lena Schilling. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Und NEOS-Spitzenkandidat Helmut Brandstätter. Schönen guten Abend.
Guten Abend, Herr Fellner.
Ich würde sagen, wir starten gleich los. Herr Brandstätter, ich würde nur in diesem Fall gerne mit Ihnen starten. Der Frau Schilling erspare ich die Frage, weil wir schon ausführlich dazu gesprochen haben, aber es würde mich angesichts Ihres journalistischen Hintergrunds auch interessieren. Sie waren jahrzehntelang Journalist und ich will gar nicht so sehr auf die Inhalte eingehen, aber wie schätzen Sie denn das ein? War es Ihrer Meinung nach in Ordnung vom Standard, diese Geschichte zu thematisieren? Hätten Sie damals als Kurierchefredakteur so eine Geschichte veröffentlicht?
Das ist eine geschickte Fangfrage. Ich habe mich wirklich sehr schwer getan, vom Journalismus in die Politik zu wechseln. Das kann ich im Detail erklären, aber ich glaube, das ist nicht das Thema des heutigen Abends. Das ist eine Fall-zu-Fall-Entscheidung. Ich war viele Jahre in Deutschland und Österreich Chefredakteur, auch Herausgeber. Und es sind immer wieder schwierige Themen gewesen, wenn es eben um persönliche Fragen geht. Das kann man nur von Fall zu Fall entscheiden. Und in diesem Fall traue ich mir, ich habe auch außerdem, was ich gelesen habe, also ich bin einer von denen, die keine Gerüchte gehört haben, möchte ich auch gleich dazu sagen. Ich habe ein bisschen was anderes zu tun und fahre viel herum im Moment und habe auch vorher nichts gehört. Ich habe das, was ich gelesen habe, ich kann das nur so zur Kenntnis nehmen. Ich weiß nicht, was ich gemacht hätte, weil ich den Hintergrund nicht kenne. Ich höre, dass es bei den Grünen intern Streiterei gibt. Ja, das geht mich auch nichts an. Und dann, glaube ich, was das Einzige, was man unterscheiden muss, anonym, anonymisiert. Also anonyme Anzeigen. Zurück im ORF haben wir gegen den Jörg Haider alles Mögliche. Immer wieder, das war alles anonym. Das schmeißt sowieso im Papierkorb. Ja. Anonymisiert heißt, jemand sagt, ich erzähle Ihnen was, Sie kennen mich, aber unter Redaktionsgeheimnis, Sie dürfen es nicht weitergeben. In dem Fall schreibt der Standard, es ist anonymisiert. Ich kann es nicht beurteilen. Wenn es so ist, ist es jedenfalls was anderes als anonym. Aber wie gesagt, ich kann es im Detail nicht sagen.
Mhm. Gut. Frau Schilling, ich nehme an, außer Sie wollen was dazu sagen, sonst würden wir zu den Inhalten kommen.
Ich glaube, ich freue mich sehr, wenn wir über Inhalte diskutieren.
Bitte.
Deswegen
Danke.
Trete ich ja an.
Da sind wir schon mal einig.
Passt. Dann kommen wir gleich einmal zum Start. Frage an Sie, Frau Schilling. Jetzt muss man sagen, zwischen NEOS und Grünen, wenn man jetzt, sage ich mal, oberflächlich zumindest sich die Diskussionen anschaut, die Interviews liest, vielleicht auch die Wahlprogramme nur peripher durchscreent, die meisten Wähler machen das ja jetzt nicht im Detail, erkennt man nicht zu viele Unterschiede. Was ist denn der große Unterschied Ihrer Meinung nach zwischen Grünen und NEOS und warum soll jemand, der vielleicht zwischen diesen beiden Parteien schwankt, ausgerechnet die Grünen wählen?
Ich glaube, ich bin da, um auch über die Inhalte zu reden, die ich vertrete, und da gibt es sicher unterschiedliche Herangehensweisen an unterschiedliche Themen. Das eine ist natürlich, dass klar ist, ich trete für die Grünen an, weil die Grünen meiner Meinung nach die Partei sind, mit der man Klimaschutz am glaubwürdigsten und am besten machen kann. Das haben wir in der Vergangenheit gesehen. Immer wieder, wenn es um Klimafragen geht, egal ob das im Europäischen Parlament ist oder auch ob das hier ist, habe ich die Grünen als Verbündete wahrgenommen. Ich komme aus der Zivilgesellschaft, ich habe auf der Straße gekämpft mit ganz, ganz vielen jungen Menschen an meiner Seite, die daran glauben, dass wir eine klimagerechtere, eine sozialgerechtere, eine feministische Europäische Union brauchen, und dafür trete ich an. Und ich glaube, da geht es jetzt ganz konkret um Detailfragen. Zum Beispiel eine Sache, die uns unterscheidet, ist, dass wir auch auf Europaebene ganz zentral für ein Lieferkettengesetz stehen zum Beispiel. Das heißt, für Gesetzesinitiativen, die auch im Großen Dinge regeln. Ein Lieferkettengesetz wird konkret bedeuten, dass wir entlang der Handelsrouten auch sehen, wie Dinge produziert werden. Das heißt, werden Menschenrechtsstandards eingehalten, werden Umweltstandards eingehalten, und auf diesen Grundlagen zu sagen, auch Zulieferer müssen das nachweisen, damit für alle derselbe Wettbewerb gilt, das wäre ein so ein Beispiel, wo man einen Unterschied herausstreichen kann.
Mhm. Herr Brandstätter, Sie treten ja, nicht nur Sie, sondern auch die NEOS logischerweise auch in vielen Bereichen für Klimaschutzpolitik ein. Ja. Sind Ihnen die Grünen beim Klimaschutz zu ideologisch, oder was ist der große Unterschied jetzt beim Klimaschutz zwischen den beiden Parteien?
ich weiß nicht einmal ideologisch, also ich muss jetzt auseinanderhalten, also was die Bundesregierung gemacht hat, ist mir auf jeden Fall zu wenig. Ja? Jetzt kann sagen, die Frau Schilling, sie kann nichts dafür, die Grünen können auch sagen, sie können nichts dafür, aber dass es die Grünen nicht geschafft haben, einen Klimabericht nach Brüssel zu schicken, und das kann uns Geld kosten, ja, uns als Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, dass es auch noch kein Klimaschutzgesetz gibt, das halte ich für ein Riesenproblem. Und es gibt aber andere Themen auch, etwa was Informationsfreiheitsgesetz betrifft, was Schulthemen betrifft, wo ich mit den Grünen, und ich sitze ja nicht weit von ihnen im Nationalrat, oft das Gefühl hatte, ja, die würden da eh gerne mit, aber sie trauen sich nicht. Also ich habe die Grünen inhaltlich oft sehr nahe wahrgenommen in den letzten Jahren im Nationalrat, aber dann gleichzeitig so machtorientiert, dass sie nicht es riskiert haben, doch zu sagen, liebe ÖVP, wenn ihr da nicht mitmacht, dann geht das leider nicht. Und da waren für mich wirklich Grundsatzthemen dabei. Also eine Regierung, die in 5 Jahren kein Klimaschutzgesetz zusammenbringt, na bitte. Eine Regierung, die ein Informationsfreiheitsgesetz, das uns sicher beiden am Herz liegt, nicht so zusammenbringt, dass es heute wieder nicht ordentlich ist, das kann ja wohl nicht sein. Und da gibt es ein paar andere Themen auch, wo ich glaube, die hätten einfach mutiger sein müssen. Und ich, also das ist sicher, jetzt kann man sagen, die Neos haben im Bund noch nicht regiert, in Wien ja schon. Und vielleicht ist das eine große Gefahr, wenn man an der Macht ist, dass man alles tut, um an der Macht zu klammern. Das ist sicher jetzt auch in den Auseinandersetzungen ein Problem für die Grünen, weil sie vieles von dem, was sie vorher versprochen haben, eben nicht umgesetzt haben, weil sie sagen, das konnte man nicht.
Aber ist das nicht ein ganz essentieller Punkt? Klimaschutzgesetz. Wie glaubwürdig sind Sie denn mit Ihren Ansagen, wenn die Grünen es in dieser kompletten Legislaturperiode nicht schaffen, ein Klimaschutzgesetz in Österreich zustande zu bringen?
Nein, ich glaube, das Erste ist, sind ein Haufen Klimaschutzgesetze etabliert worden. Aber ich will nicht sagen, ich als Klimaaktivistin, natürlich wünsche ich mir ein Klimaschutzgesetz. Ich trete dafür an, auch auf europäischer Ebene dafür zu kämpfen und mit derselben Wahrhaftigkeit, wie ich das davor getan habe. Ich würde das mit zu wenig Mut zurückweisen. Wir haben das größte Bahninfrastrukturprogramm aller Zeiten. Wir haben die Solar- und Windenergie ausgebaut. Wir haben eine totale Energiewende versucht zu forcieren. Da liegt es natürlich auch an Bundesländern. Ich glaube, das, was ganz klar ist, zum Beispiel, um auf einen ganz konkreten Punkt einzugehen, der nationale Energie- und Klimaplan. Natürlich schickt die Klimaministerin einen Klimaplan. Da geht mein ganz klarer Appell an der Stelle auch raus an die Ministerin Edtstadler, die auf der Bremse gestanden ist und den wieder zurückgeholt hat. So geht es natürlich nicht. Und ich glaube, da muss man schon ganz klar sagen, wer dafür verantwortlich ist. Wenn sich die ÖVP hinstellt und sagt, wir wollen kein Klimaschutzgesetz, wenn sich die ÖVP hinstellt und sagt, wir brauchen kein erneuerbaren Wärmegesetz, dann haben wir ein Problem. Und zwar ein jahrzehntelanges. Weil wenn wir uns die Regierungen davor anschauen, dann sind es die Regierungen der letzten Jahrzehnte, die uns in eine fossile Abhängigkeit von Putin getrieben haben. Und wir wissen, wer davor an der Regierung war, die uns in eine Situation in Österreich gebracht haben, wo tatsächlich ganz viele Leute aufs Auto angewiesen sind, weil wir den Bahnverkehr kaputt gemacht haben, oder nicht kaputt gemacht haben, aber nicht genug ausgebaut haben. Und ich glaube drittens, und das ist mir auch ganz wichtig, auf EU-Ebene geht es darum, gemeinsam um Klimaschutz zu kämpfen und auch um Klimaschutzmaßnahmen zu kämpfen. Und das werde ich genauso tun. Und ich wünsche mir ein Renaturierungsgesetz, ich wünsche mir ein Lieferkettengesetz, ich wünsche mir strengere Klimagesetze auf EU-Ebene. Und dafür werde ich einstehen.
Aber das nächste riesige Versäumnis, wenn wir von fossiler Energie sprechen, also wenn schon Gas, dann eine 100%ige Abhängigkeit von Russland ist ja nicht nur absurd, sondern ist ein Teil unserer enormen Inflationsrate der letzten 2 Jahre gewesen. Und ich habe hier die genaue Statistik. Im Jahr 2022, also im Februar 2022, als der Krieg Putins gegen die Ukraine begonnen hat, war unsere Abhängigkeit 79%. 79% des Gases haben wir aus Russland bekommen. Heute sind es 93%. Das heißt, die Abhängigkeit ist noch viel stärker. Wir finanzieren den Krieg mit. Und 2022 waren die Grünen schon fast 3 Jahre an der Regierung. Es stimmt natürlich, was die OMV und was die vorherige Regierung hat, war Wahnsinn. Nur das Erste hätte es sein müssen, dass eine grüne Infrastrukturministerin, Klimaministerin sagt, dass wir uns so an Russland verkauft haben, geht nicht. Was sie auch hätte sagen können, es fehlt eine Pipeline in Oberösterreich, ist gar nicht so lang, wo wir Gas aus Norwegen holen könnten. Auch das ist nicht gemacht worden. Es ist so viel versäumt worden. Und ein ganz wesentlicher Punkt der Abhängigkeit, der Inflation, aber auch der Kriegsfinanzierung ist dieses russische Gas. Jetzt kommt die Ministerin mit einem Vorschlag, der allerdings geht, ich habe es vergessen, weil es so lang hin ist, 2028? 28? 24, 28 und der ÖVP ist es noch immer zu schnell. Ja? Also daran sieht man, wie absurd die ÖVP ist. Aber jetzt von 2028 zu reden, finde ich auch ein bisschen, bescheiden.
Ich glaub,
abschließend zu dem Thema bitte.
Ja, also einerseits die Knebelverträge, die unter der Kurzregierung abgeschlossen worden sind mit der OMV und Russland, sind fatal. Das muss man so benennen, das ist ganz klar.
Na, wir müssen uns anschauen.
Jetzt, genau. Und jetzt muss man einfach schauen, wie man da rauskommt. Ich finde gut, dass es mal einen Gesetzentwurf gibt, dass die ÖVP da wieder auf der Bremse steht, ist eine Sache. Aber Herr Brandstätter, zu Realpolitik muss man leider sagen, in ganz, ganz vielen Fällen sind es Regierungen und in der Stadtregierung in Wien waren auch die Neos dabei, wie zum Beispiel die Lobau-Proteste, an denen ich beteiligt war, mehrmals geräumt wurden, wo man dafür gesorgt hat, dass Klimaaktivistinnen, sogar Minderjährige, mit Klagsandrohungen bedroht sind. Aber das werfe ich Ihnen nicht vor, weil mir klar ist, dass das von der SPÖ gekommen ist. Aber ich glaube, genau so ist es. Ich nehme auch an, Sie wollten nicht, dass Klagsandrohungen an Minderjährige geschickt wurden und da Aktivistinnen weggeräumt wurden.
Ich würde gerne zum Thema Sicherheitspolitik überleiten. Da gibt es die Forderung von Ihnen, Herr Brandstätter, eine EU-Armee soll kommen. Wie stellen Sie sich das denn konkret vor und was würde das für Österreich und für unser österreichisches Bundesheer denn bedeuten? Sollte das österreichische Bundesheer und die nationalen Heere ablösen, Ihrer Meinung nach?
Also ich glaube, der erste und wichtigste Satz ist, und das haben sich sehr lange viele Politikerinnen und Politiker nicht sagen getraut, dass die Neutralität alleine uns nicht beschützt. Also es gibt Leute, die das noch immer sagen, und das sage ich ganz offen, die lügen. Die Neutralität hat Belgien nicht beschützt im Ersten oder Zweiten Weltkrieg. Sie hat die Ukraine nicht beschützt. Und ich weiß aus vielen Gesprächen Dingen, die ich mir angesehen habe, auch während des Kalten Krieges hätte uns die Neutralität im Zweifel eben nicht beschützt. Und wir müssen ja auch, wir hätten eigentlich die Aufgabe, ein starkes Bundesheer zu haben. Das haben alle Regierungen kaputt gespart zu einem Zustand, der heute also eher sehr, sehr schwierig zu bezeichnen. Das heißt, es geht mir um Sicherheit. Und die Sicherheit unseres Landes ist im Moment nicht gewährleistet. Und da kommt die nächste Frage, wie machen wir es? Und da glauben wir, dass wir das gemeinsam in Europa machen können. Wir haben uns jetzt ja schon verpflichtet im Artikel 42 der EU-Verträge, dass wir solidarisch miteinander sind. Also zum Beispiel, muss ja nicht immer Krieg sein, ja? Also bei einer Umweltkatastrophe in einem anderen Land würden wir natürlich helfen, wenn wir das können, oder uns hilft man, ja? Das gehört ja zu meinem Europa, aber so wie man es vorstellt, dazu, dass die Burgenländer auch den Kärntnern helfen. Ne? Also selbstverständlich, also helfen wir den Polen, das ist ganz normal. Und jetzt taucht dann immer die NATO-Frage auf. Wir wissen nicht, wie der amerikanische Präsidentschaftswahl ausgehen wird. Und Herr Trump hat schon gesagt, Europa interessiert ihn nicht mehr. Der Putin soll ruhig angreifen, wenn er will. Das ist eine Bedrohung für uns. Also müssen wir uns organisieren. Jetzt gibt es das Erste, was schon hilft, wäre Sky Shield. Wenn wir das machen, auch mit der neutralen Schweiz, dann können wir Raketen abwehren, ganz wichtig. Das Zweite ist, und ich glaube nicht, dass wir diese Armee in ein paar Jahren aufbauen können, aber wir brauchen Austausch. Wir müssen gemeinsam Waffen ankaufen, weil dann können wir ein Drittel des Geldes sparen. Und wir müssen natürlich auch gemeinsame Verbände aufstellen. Das wären die nächsten Schritte. Und dann werden wir sehen, wie sich die Geschichte weiterentwickelt. Aber wir müssen bereit sein zu gemeinsamer Verteidigung.
So eine EU-Armee, wären Sie da dafür?
Ich glaube, dass wir sind halt einfach im Moment ein neutraler Staat und da gibt es ein Neutralitätsgesetz, da stehen drei Dinge drin. Und ich glaube, das, wo man ansetzen muss, und da muss ich dem Herrn Brandstätter zustimmen, dass wir eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik brauchen. Das wird für mich im ersten Schritt aber nicht heißen, dass wir eine gemeinsame EU-Armee haben, sondern dass wir zum Beispiel mal beginnen, den gemeinsamen Waffenankauf zu koordinieren. Das heißt, im Moment ist es so, dass jedes Land für sich Waffen kauft und zwar zu unterschiedlichen Preisen. Und das kann man ja keinem Steuerzahler erklären, dass da total viel Geld drauf geht, weil wir das nicht machen aus Bürokratiegründen. Also ich glaube, da gibt es eine Gemeinsamkeit. Ich stimme auch zu, dass Neutralität alleine nicht beschützt. Ich glaube aber, als neutraler Staat, der wir nun mal im Moment sind, müssen wir unsere Verantwortung jetzt erstmal wahrnehmen und aktive Neutralitätspolitik machen. Das heißt, humanitäre Hilfe leisten, zum Beispiel in der Ukraine. Und das ist was, das würde ich gern sogar noch mehr sehen. Also was ist in den letzten Jahren passiert, vielleicht um das mal einzuordnen. Wir haben Stromnetze wieder aufgebaut und Stromaggregate in Spitäler geschickt. Wir haben dafür gesorgt, dass zum Beispiel Infrastruktur wieder aufgebaut wird. Und wir haben genau gewusst, Putin hat den Angriff auch so gezielt, auch auf Energie, auf Energieversorgung in der Ukraine, dass die Menschen fast erfroren sind. Das heißt, da ging es auch darum, Heizräume zu organisieren etc. Das ist alles passiert. Was dann eine Debatte war, zu der ich mich gern verhalten möchte, ist die Frage von Entminung. Wir haben relativ viel Geld an NGOs dort geschickt, um die Entminung voranzutreiben. Da wäre in meinem Erachten, aber das ist mein persönliches Erachten, auch okay gewesen, wenn wir die Leute, die gut ausgebildeten Leute, die wir haben, dort auch dazu beitragen können, dass wir die Entminung voranbringen. Weil im Moment ist es schon so, dass noch immer Zivilistinnen, Mamas, Töchter daran sterben, dass wir das nicht tun. Das hätte von meiner Seite noch weitergehen können. All das geht aber als aktiver, neutraler Staat. In der Situation sind wir einfach gerade. Ich glaube schon, dass wir trotzdem nicht die Trittbrettfahrer sein dürfen, als die wir manchmal bezeichnet werden.
Das heißt, Sie sagen, mit der jetzigen Form der Neutralität ist das alles vereinbar. Sie haben gesagt, man muss die Neutralität neu definieren.
Nein, ich glaube, dass wir haben sie schon weiterentwickelt. Ja? Also in der Verfassung nämlich, mit 2/3 Mehrheit, Artikel 23 steht ja, dass wir eben gemeinsame Sicherheitspolitik machen und dass wir solidarisch den anderen Ländern gegenüber sind. Wobei mir bei diesem Ziel einer gemeinsamen Armee möchte ich schon klar sagen, dass das natürlich eine Berufsarmee wäre. Also wenn mir Leute schreiben, ich kann da wirklich das sehr deutlich oder möchte das sehr deutlich sagen, meinen Sohn bekommen Sie nicht, dann will ich Ihren Sohn ohnehin nicht. Wenn er Berufssoldat werden will oder sie Berufssoldatin werden will, haben wir ja auch, dann ist das die persönliche Entscheidung. Aber für mich ist das ein Berufsherr. Aber zu dem, was die Frau Schilling sagt, vielleicht noch ergänzend, weil ich ja während des Krieges 4-mal in der Ukraine war und solche Hilfszüge begleitet habe, vor allem, und muss ich sehr dankbar sein, den Apothekern ohne Grenzen, ja, die gesammelt haben und die gespendet haben sehr viel. Und schwere Schmerzmittel, die unser Eins ja gar nicht transportieren könnte. Es haben Städte geholfen, Feuerwehrautos, Rettungsautos. Österreicherinnen und Österreicher haben sehr viel gemacht. Und deswegen stört mich auch, wenn es heißt, Leute, und das hören wir ja leider im Parlament, das ist nicht unser Krieg. Natürlich ist es nicht unser Krieg, aber es sind unsere Nachbarn, zum Teil unsere Verwandten. Ein Teil der Ukraine war mal Österreich. Ja? Da gibt es auch persönliche Beziehungen, die jetzt gemordet werden. Und so wie wir uns bekanntlich nicht selbst befreit haben im Zweiten Weltkrieg, brauchen die Menschen jetzt Hilfe. Wir können humanitär helfen. Wir machen da auch viel und ich appelliere wirklich, dass wir das weitermachen, weil so wie Putin ist und so, was ich im russischen Fernsehen höre, hat das letzte Mal gesagt, wir werden Stadt für Stadt zerstören. Ja? Also so viel dazu. Und die FPÖ sagt, die sollen sich halt an teilnehmen, das sind eh Russen. Was natürlich eine Lüge ist, weil das sind keine Russen, das sind Ukrainer, russischer Sprache. Es gibt angeblich Österreicher, deutscher Sprache. Ja? Also die Sprache definiert eben nicht die Nation und schon lange nicht Grenzen. Die Grenzen hat Russland einmal garantiert und Putin interessiert das nicht.
Ich glaube vor allem, wir müssen schon feststellen, es ist eben ein russischer Angriffskrieg auf europäischem Boden und auch das, was Putin innerhalb von Russland macht. Das beleuchten wir ganz oft viel zu selten, aber jetzt ist schon kurz ein Teil dieser Propaganda und Desinformation auch angesprochen worden, der ja auch zu uns schlägt. Also auch bei uns werden über Nachrichtenportale wie zum Beispiel Voice of Europe, das jetzt aufgeflogen ist, ja, vom tschechischen und belgischen Geheimdienst, dafür gesorgt, dass Falschinformationen verbreitet werden. Es wird versucht, EU-Parlamentarier zu bestechen, um gegen die Abstimmungen für die Ukraine zu stimmen. Da passiert auch im Hintergrund ganz, ganz viel. Und dieser Krieg hat schon viel, viel früher begonnen. Ich glaube, das müssen wir sehen. Und gleichzeitig zum Beispiel, ich habe ja Freundinnen und Freunde auch gehabt, die in Russland aktiv waren, die Aktivistinnen waren, die auf die Straße gegangen sind für Klimaschutz. Das können die jetzt nicht mehr tun. Das ist eine Diktatur. Da gibt es keine Meinungsfreiheit, da gibt es keine Pressefreiheit und schon gar keine Demonstrationsfreiheit. Und das ist, womit wir uns gerade befassen und wogegen wir auch stehen müssen.
Kommen wir abschließend noch zum Thema Migration und Asylpolitik. Ja. Da gibt es jetzt diesen EU-Asylpakt. Wie ist Ihre Position und wie ist die Position der NEOS dazu? Sie befürworten das. Also ja. Die Liberalen haben ja dafür gestimmt. Die
Liberalen haben dafür gestimmt, wohl wissend, dass es keine perfekte Lösung ist, aber dass es ein Versuch ist. Also wenn man es einfach erklärt, wir wollen jetzt eine starke europäische Außengrenze aufbauen, damit wir innen keine Grenzen mehr haben. Und wir wollen die Asylverfahren an den Außengrenzen machen. Mir ist wichtig zu sagen, ich möchte zu 100% die Menschenrechte und die Europäische Menschenrechtskonvention verteidigen und natürlich das Recht auf Asyl. Ist mir aber auch wichtig zu sagen, dass Menschen anklopfen, die eben nicht politisch verfolgt sind und denen wir kein Asyl geben können. Der Fehler der vergangenen Jahre war, dass die quer durch Europa gegangen sind, dass die Asylverfahren endlos lang gedauert hat und dass man auch zu wenig sich um Integration gekümmert hat. Also wenn wir da die nächsten Schritte machen, also erstens, dass es wirklich einen Außenschutz gibt, zweitens, dass die Asylverfahren menschlich anständig gemacht werden und die Menschen so untergebracht werden, Und ich vertraue also das UNHCR und da gibt es ja andere, gibt es ja wirkliche Fachleute, die das können. Ich habe solche Lager auch besucht. Das ist nicht schön dort, ja, aber es ist menschenwürdig. Und das muss es sein, es muss menschenwürdig sein. Ist überhaupt keine Frage. Die Asylverfahren müssen relativ schnell gehen. Und dann kommen wir zum heiklen Punkt. Wenn dann Menschen Asyl bekommen, dann sollen die eben auch gerecht über Europa verteilt werden. Weil wir haben in Österreich relativ viele genommen, Orban hat gar keine genommen. Und wenn er sagt, er nimmt keine, dann muss er Geld dafür zahlen und dann werden die das Geld in andere Länder geben.
Ist ja auch Teil dieses EU-Asylpakts. Ja. Sie haben es jetzt angesprochen, Österreich hat eine verhältnismäßig große Last, was die Anzahl an Asylwerbern betrifft, verglichen mit anderen EU-Ländern. Ist nicht irgendwie jetzt oder irgendwann einmal der Zeitpunkt auch in Österreich gekommen, wo man sagen muss, wir schaffen das nicht mehr?
Ich glaube, das Erste ist auf jeden Fall, dass wir eine gemeinsame Lösung brauchen. Ich glaube, es ist total klar, dass erstens schon mit dem Thema Politik gemacht wird und zwar oft von einer rechten Seite, die das auch instrumentalisiert, wo ich nicht sagen will, dass alles super ist. Wenn wir über tatsächliche Lösungen reden, dann würde ich zustimmen, wir brauchen diesen Verteilungsmechanismus. Und das Problem ist aber, der steht in diesem Asyl- und Migrationspakt und Viktor Orban hat sich schon von vornherein hingestellt und gesagt, er wird auch diese Strafzahlungen nicht leisten, sondern dagegen klagen. Das heißt, jetzt wird ein neuer Pakt beschlossen und schon wieder sagen Länder, na, eigentlich wollen wir damit nichts zu tun haben. Und das ist ein extrem großes Problem für die Europäische Union. Mein größter Wunsch wäre, dass wir einen gescheiten Verteilungsschlüssel haben. Das heißt, dass wir uns gemeinsam als Europäische Union die Frage stellen, wie wir menschliche Asylpolitik vertreten können. Faire, schnelle Verfahren. Und als Drittes, und da ist mir ein ganz großes Anliegen, tatsächlich auch Integration ernst nehmen. Wir haben jahrzehntelang Integrationsbudgets immer wieder gekürzt, gesperrt. Und dann fragen wir uns, warum Lehrerinnen alleingelassen werden. Und das möchte ich nicht. Ich möchte auch nicht, dass in diesem Prozess zum Beispiel Lehrerinnen alleingelassen werden oder Menschen, die dann diese Integration weitertreiben müssen, weil wir ausgelassen haben. Und da gibt es ganz, ganz große Baustellen, wo ich glaube, dass man sich auf viel einigen kann. Bei diesem Asyl- und Migrationspakt ist zwei meiner größten Kritikpunkte allerdings, auch wenn ich mir wünsche, dass es eine europäische Lösung gibt, eben diese Lager an Außengrenzen, weil wir noch die Bilder haben von Moria, von menschenunwürdigen Lagern, wo Kinder entführt, Frauen vergewaltigt werden, wo ich ganz, ganz große Bedenken habe, wenn ich diese Bilder sehe. Wir können uns an die Brände erinnern. Und zweitens, dass wir kein ausgesprochenes Ziel haben, zum Beispiel Menschen, die im Mittelmeer ertrinken, auch zu retten. Das heißt nicht, dass sie direkt Asyl bekommen, aber das Sterben lassen im Mittelmeer zu beenden. Das wären zwei Punkte, die meiner Meinung nach da auf jeden Fall noch reingehört hätten.
Ganz zum Schluss noch, weil jetzt Viktor Orban mehrfach gefallen ist als Name und da gibt es den EU-Rat und da kann ein Land, wie wir wissen, blockieren. Ja. Ungarn macht das immer wieder. Ist dieses Einstimmigkeitsprinzip noch zeitgemäß? Aus österreichischer Sicht nur so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert, weil als Kleiner hat man natürlich die Möglichkeit, gewisse Entscheidungen eben zu blockieren oder zu ändern. Andererseits gibt es halt immer wieder Fälle, wo dann einer wie ein Viktor Orban alles lahmlegt.
Also das Einstimmigkeitsprinzip funktioniert nicht, das ist völlig klar. Die EU, also es gibt ja Bereiche, wo das nicht gilt und trotzdem bemüht man sich dann um Einstimmigkeit. Ich bin ja dafür, dass man einen Kompromiss versucht. Aber wenn man jemanden hat wie Orban, der einfach als Erpresser auftritt und der nur dafür, dass er aufs Klo geht, 10 Milliarden kassiert, das können wir nicht machen, sondern wir müssen ihm klar sagen, das geht nicht mehr. Die Abschaffung des Einstimmigkeitsprinzips ist schwierig, wird nur einstimmig gehen. Das heißt, wir brauchen ohnehin eine Veränderung der Verträge. Aber ich glaube, wir müssen den viel mehr noch ins Winkel stellen, ja, im wahrsten Sinn des Wortes. Es müssen die Menschen, und wir sehen ja große Bewegungen bereits in Ungarn, wir werden sie massiv unterstützen. Es gibt eine liberale Gruppe dort, mit der ich im guten Kontakt stehe, die wir natürlich unterstützen sollen, weil das, was er gemacht hat, Abschaffen der freien Medien, Abschaffen auch der Freiheit an den Universitäten. Das ist gefährlich für ganz Europa. Viele Menschen gehen weg aus Ungarn, weil sie in dieser quasi Diktatur nicht mehr leben wollen. Das ist unzumutbar in Europa und das müssen wir, glaube ich, sehr deutlich sagen. Und er muss es aber in Europa stärker spüren. Die Staats- und Regierungschefs und Chefinnen müssten dem viel stärker dazu spüren geben, aber auch die EU-Präsidentin, die Kommissionspräsidentin. So kannst du mit uns nicht umgehen.
Mhm. Frau Schilling, Einstimmigkeitsprinzip soll bestehen bleiben oder nicht?
In ganz vielen Fällen haben wir schon qualifizierte Mehrheiten und in ganz vielen Fällen finde ich das sinnvoll. eben, wir haben im Moment ein Einstimmigkeitsprinzip, wir werden es nicht so schnell abschaffen. Und gerade als ein neutrales Land wie Österreich ist es in außen- und sicherheitspolitischen Fragen total schwierig. Da ist Einstimmigkeit durchaus manchmal sinnvoll. Ich glaube trotzdem, und das ist, was ich auf jeden Fall finde, wir sollten über Europa und die Europäische Union, über mögliche Reformen reden. Mhm. Seit Lissabon sind wir nicht wirklich weitergekommen, das ist lang her. Und ich glaube schon, dass es auch darum geht, einen Reformprozess weiterzubringen, damit nicht Rechte und Rechtsextreme, die in ihren nationalistischen Staaten hocken, die gesamte EU blockieren können. Das, was wir jetzt brauchen, ist einerseits mehr Demokratie in den Staaten, weil wenn wir viele progressive Regierungen hätten, dann wird auch die Europäische Union anders ausschauen. Ein spannendes Jahr grundsätzlich. Und zweitens dann auch zu sagen, eben, wir müssen es gemeinsam schaffen, wir müssen gemeinsam an einem Strang ziehen und auch daran arbeiten, die EU besser zu machen, weil natürlich, alles ist noch nicht super.
Frau Schilling, Herr Brandstätter, vielen Dank. War eine inhaltlich sehr spannende Diskussion, ein bisschen anders als die Diskussionen der vergangenen zwei Tage. Wir machen eine ganz kurze Werbepause, dann geht es hier gleich weiter und kommende Woche gibt es dann weitere EU-Duelle und zwar jeden Abend hier ab 21 Uhr auf OE24 TV.